ARD.
In dem Moment, das weiß ich noch ganz genau, habe ich zum ersten Mal also richtig tief in mir gespürt, oh nein, das ist nicht gut, hier kann was nicht stimmen.
Das ist die Stimme von Sarah Larsen. Sarah erwartet gerade ihr erstes Kind, als ihr Körper plötzlich verrückt spielt. Innerhalb weniger Tage liegt sie schwerst krank auf der Intensivstation, ist kaum noch ansprechbar. Ein medizinisches Rätsel. Und um das zu lösen, brauchen die Ärztinnen und Ärzte am Ende auch eine gute Portion Intuition. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Staffelpause und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei Abenteuer Diagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch alle zwei Wochen spannende Diagnosekrimis. Fälle, die das echte Leben geschrieben hat. Von Menschen, deren unerklärliche Beschwerden die Ärzte und Ärztinnen vor eine diagnostische Herausforderung gestellt haben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir im Studio ist heute Volker Prekelt. Hallo Volker.
Hallo Anke, schön mal wieder hier zu sein.
Wir haben eben gehört, Vorfreude und Schockmoment liegen bei Sarah Larsen eng beieinander. Lass uns gleich durchstarten. Erzähl mal.
Also Sarah Larsen ist 25 Jahre alt. Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Kinderbetreuung und 2015 ist ein enorm wichtiges Jahr für sie. Eine neue Beziehung, eine neue Liebe. Liebe auf den ersten Blick. Nach 3 Monaten ist die Mitarbeiterin eines Beratungszentrums schwanger. Ihr Freund Dominik und sie ziehen in Hamburg-Eimsbüttel zusammen. Und Sarah Larsen freut sich natürlich unheimlich auf ihr erstes Kind, doch einige Wochen vor der Geburt wird so manches zur Qual. Treppen steigen, einkaufen, Wege im Alltag, was man sich so vorstellen kann.
Da können, glaube ich, viele Mütter mitfühlen. Einige Wochen vor der Geburt ist der Bauch ja dann auch schon sehr rund, da drückt viel Gewicht ins Becken. Oft schwellen dazu noch die Waden und Füße an. Das ist also alles andere als angenehm.
Ja, aber sie wundert sich trotzdem. Sarah ist immer sehr, sehr fit gewesen. Ein sehr, sehr gesundes Leben. Und bisher ist sie fast ohne Beschwerden durch die Schwangerschaft gekommen. Aber das ändert sich jetzt. Nach dem Schwangerschaftsschwimmen, zum Beispiel im Holthusenbad, ist sie auf einmal fix und fertig.
Ich saß dann auch oft dann im Auto nach dem Schwimmen und habe echt gedacht, boah, das gibt's doch nicht. Wie soll ich noch überhaupt die Treppen nach Hause hochkommen?
Denn zur Stadtwohnung in Eimsbüttel geht es einige Etagen hoch. Und die Treppen können vielleicht noch mit der Tasche und den nassen Schwimmsachen auch zur Strapaze werden. Und ihr Freund Dominik Syring, der bekommt das mit und er macht sich schon Sorgen. Aber es ist halt für Sarah die erste Schwangerschaft. Und so ordnet er das für sich auch erstmal ein als, naja, ist vielleicht normal so.
Dass sie jetzt unterwegs erschöpft war und vielleicht nicht so mobil war wie sonst oder kräftemäßig nicht so auf Kurs war, das haben wir einfach der Schwangerschaft zugeschrieben, ne?
Davon wäre ich in der Situation wahrscheinlich auch erstmal ausgegangen.
Ja, es dauert aber trotzdem vielleicht ein paar Tage zu lang, bis Sarah zu ihrer Frauenärztin geht. Denn bevor sie endlich zum Hörer greift, um einen Termin zu machen, fragt sie sich dann immer wieder, ach, bin ich vielleicht einfach nur eine totale Memme? Also sagt sie selbst, es war mir total unangenehm. Aber dann überrascht es sie auch wieder, dass sie sich manchmal richtig große Sorgen macht. Wenn ihr jetzt die Puste schon ausgeht, wie soll das nun werden, wenn das Kind erstmal auf der Welt ist?
Auf jeden Fall gut, dass sie am Ende zum Hörer greift, denn der Frauenarzt oder die Frauenärztin kann ja viel besser einschätzen, was noch normal ist und was vielleicht abgeklärt werden soll.
Genau. Die Ärztin, die misst den Blutdruck, sie untersucht den schwangeren Bauch mit dem Stethoskop, tastet die Gebärmutter ab, kontrolliert die Lage des Babys. Körperlich sei alles klar, keine Komplikationen. Die Urinprobe hat ergeben, kein Verdacht auf eine Infektion. Dass Sarah sich Sorgen macht, trotzdem Sorgen macht, das schiebt die Ärztin auf eine mögliche Schwangerschaftsdepression.
Es gibt ja durchaus Studien, die zeigen, dass etwa jede 5. Schwangere vor der Entbindung Symptome einer Depression oder auch eine Angststörung entwickelt. Wie sind Sarah und Dominik mit diesem Verdacht denn umgegangen?
Ja, die Frauenärztin hat ihnen tatsächlich oder Sarah eine Psychotherapie empfohlen, aber nö, sagen Sarah und Dominik, sie halten die Diagnose Schwangerschaftsdepression für eine Fehleinschätzung. Denn Sarah fühlt sich zwar extrem erschöpft und körperlich einfach nicht leistungsfähig, aber ihre Stimmung generell ist gut und sie hat auch keine Angst vor der Entbindung.
Wir hatten uns die gesamten 9 Monate lang auf eine natürliche Geburt vorbereitet, haben uns da sehr drauf gefreut.
Also steht der Beschluss, ist keine Psychotherapie, sondern möglichst entspannt auf das Baby warten. Sarah ist schon in der 39. Schwangerschaftswoche, als sie freitagabends zu Bett geht. 2 Tage vor dem Stichtag. Es kommt schon mal vor, dass sie nachts aufwacht und sich nicht wohlfühlt, aber diesmal ist es anders.
Das, was ich erinnere, ist, dass ich aufgewacht bin damit und schon dachte, oh Mann, was ist denn jetzt los?
Mit Kopfschmerzen schreckt sie auf und Kopfschmerzen, wie sie noch nie im Leben zuvor hatte. Rückenschmerzen hat sie in diesem Moment auch, fragt sich, vielleicht habe ich mich verlegen. Dominik kennt sich aus mit Entspannungsübungen, versucht den Rücken mit einem Massageball zu lockern.
Wir haben es mit Massage versucht, mit diversen Sachen, die man so erfindet, Hausmittelchen, um Kopfschmerzen in den Griff zu kriegen. Und wirklich nichts half.
Sarah quält sich dann schließlich aus dem Bett und versucht sich an ein paar Yoga-Übungen, aber all das wirkt nicht. Und dann öffnet sie tatsächlich schweren Herzens die Schublade mit den Medikamenten und sagt im Nachhinein, ich habe lange mit mir gerungen und dann tatsächlich eine Paracetamol genommen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Nach langem Zögern, weil Schwangere ja möglichst wenig Schmerzmittel nehmen sollen. Denn alles, was die Mutter nimmt, kommt über die Nabelschnur ja auch beim Baby an. Und gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft gilt von den üblichen Mitteln ja auch nur Paracetamol als halbwegs unbedenklich.
Ja, genau, das weiß sie auch. Und sie nimmt eine Schmerztablette, allerdings auch keine Besserung. Und plötzlich spürt sie oder vermutet sie, dass sie Vorwehen hat, aber dass es ihr einfach dabei so schlecht geht. Als der Tag dämmert, es ist ein Samstagmorgen, geht es ihr immer noch nicht besser. Ganz im Gegenteil, sie hat ein ganz schlechtes Gefühl.
Weil ich diesen Schmerz nicht mehr ertragen konnte.
Haben wir gesagt, komm, wir rufen jetzt im Kreißsaal an. Ne? Haben wir gemacht. Die meinten, ja, kommen Sie vorbei.
Der Kreißsaal ist im Agaplesion Klinikum Hamburg. Das Krankenhaus ganz in der Nähe. Genau das haben sie sich für die Entbindung ausgesucht. Oberarzt Michael Lauke macht am Samstagmorgen Visite, als sie plötzlich eine Ärztin in den Kreißsaal ruft. Es ist dringend. Der erfahrene Geburtsmediziner sieht auf den ersten Blick, dass Sarah Larsen wohl keine einfache Entbindung bevorsteht.
Der Ersteindruck beim Betreten des Raumes war schon, oha, hier ist was nicht in Ordnung.
Dann hat man aber festgestellt, sie hat wahnsinnig hohen Blutdruck, soweit ich mich erinnere. Es war wirklich ein sehr hoher Blutdruck.
Wo lag denn Sarahs Blutdruck genau? Normal ist ja alles bis 140 zu 90.
Ja, genaue Zahlenangaben habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden, aber der lag vermutlich deutlich darüber. Und Michael Lauke hat sofort eine Vermutung. Hoher Blutdruck, Kopfschmerzen, Augenflimmern, das spricht für eine Präeklampsie.
Im Volksmund bekannt als Schwangerschaftsvergiftung.
Genau. Und was eine Präeklampsie auslöst, das ist nicht vollständig gesichert. Möglicherweise steckt eine Störung in der Plazenta dahinter, die sorgt für Bluthochdruck, zu viel Eiweiß im Urin, die Nieren arbeiten nicht mehr richtig und es kommt zu Wassereinlagerungen im Gewebe der werdenden Mutter.
Präeklampsie kann aber auch zu gefährlichen Krampfanfällen führen.
Genau, das steckt ja auch schon im Wort. Prä, das heißt lateinisch vor, und Eklampsie kommt wiederum aus dem Griechischen und steht für einen Krampfanfall in der Schwangerschaft. Und der könnte sich tatsächlich bei Sarah anbahnen, fürchten die Ärzte.
Volker, Stichwort Diagnostik. Wie kann Dr. Lauke seinen Verdacht denn jetzt absichern und herausfinden, ob Sarah Larsen wirklich Präeklampsie hat?
Na, ganz sicher ist sich Michael Lauke auch nicht. Er hat ihr Blut abnehmen lassen. Da gibt es verschiedene Blutwerte, die überprüft werden und im Zusammenspiel mit den Symptomen für die Diagnose sprechen. Zum Beispiel, wie viel Eiweiß im Urin ist. Aber es gibt auch spezielle Blutmarker, die gemessen werden können.
Wie ist das bei Sarah Larsen? Was kommt bei diesen Untersuchungen raus?
Also unterm Strich sprechen bei Sarah Larsen die Laborwerte eher gegen Präeklampsie.
Dabei passen die Symptome ja ziemlich exakt zum Krankheitsbild.
Stimmt.
Einerseits dieser extrem hohe Blutdruck, andererseits die heftigen Kopfschmerzen. Was nun?
Ja, das fragt sich natürlich auch Michael Lauke. Er muss vor allem schnell zu einer Entscheidung kommen. Sarah erinnert sich übrigens nur noch, dass an diesem Samstagmorgen alles drunter und drüber geht und gerade stürzen alle Träume von der natürlichen, von der entspannten Entbindung ein wie ein Kartenhaus. Denn Michael Lauke macht dem Paar jetzt auch klar, was immer Sarah Larsen hat, in Gefahr ist auch das Leben des Kindes. Und Michael Lauke weiß, was jetzt ansteht.
Das, was man tut, die Schwangerschaft beenden, sei es durch Geburtseinleitung, sei es durch Kaiserschnitt, um sozusagen das auslösende Moment zu beseitigen.
Geburtseinleitung bedeutet, es werden Medikamente gegeben, die Geburt in Gang bringen. Also zum Beispiel ein Wehenmittel. Kommt das denn für Sarah noch in Frage in so einer ja anscheinend eher gefährlichen Situation? Kann sie sich das aussuchen?
Ja, eigentlich nicht. Aber trotzdem fragt Michael Lauke natürlich, ob das Kind mit einem Kaiserschnitt geholt oder die Geburt eingeleitet werden soll. Und so lange haben sich Sarah und Dominik auf eine natürliche Entbindung gefreut. Aber je mehr Sarah darüber nachdenkt, für eine natürliche Entbindung, ist sie an diesem Samstagmorgen schon viel zu erschöpft.
Also ich habe es kaum noch zur Toilette geschafft. Wie hätte ich ein Kind gebären sollen?
keine Alternative, also das findet auch der Arzt. Sarah und Dominik entscheiden sich mit ihm für einen Kaiserschnitt. Die natürliche Geburt birgt einfach zu viel Risiko wegen der entgleisten Blutdruckwerte.
Bei diesen Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft kann es immer zu einem Krampfanfall kommen. Und dann wird es natürlich ganz hektisch und dann ist es wirklich ein super Notfall.
Damit sie vom Kaiserschnitt nichts merkt, soll Sarah eine Spinalanästhesie bekommen.
Also eine Teilnarkose. Dabei wird ein Betäubungsmittel in den unteren Rückenmarkskanal gespritzt. Sie ist dann zwar wach und bekommt alles mit, spürt auch durchaus noch, wenn mal gezogen oder gedrückt wird, aber sie spürt keine Schmerzen mehr.
Doch kurz vor dem Kaiserschnitt, und daran erinnert sie sich, spürt sie plötzlich ihre Beine noch und protestiert, wird ganz panisch und tatsächlich die Spinalanästhesie wird abgebrochen. Es herrscht Chaos im OP-Saal.
Ich hatte totale Panik, dass die mich jetzt hier aufschneiden, ohne dass ich betäubt bin. Ja, und dann war ich auch eigentlich heilfroh, als dann endlich die Vollnarkose kam.
Und Sarah einfach weg ist. Und das alles passiert nur wenige Minuten nach der Entscheidung zum Kaiserschnitt.
Ist Dominik denn in diesem Moment mit im OP-Raum?
Nein, beim Kaiserschnitt ist er nicht dabei. Dominik tapert hochnervös auf und ab, versucht das alles zu begreifen, was gerade wirklich also innerhalb von wenigen Stunden passiert ist, und sackt schließlich zusammen auf dem nächstgelegenen Besucherstuhl.
Und irgendwann, das war mir nicht nur ein Raum weiter, habe ich Geschrei gehört und ich lag auf der Liege und dann wusste ich, oh, das wird da wohl sein.
Endlich darf er seinen Sohn Tomte, der Name steht schon fest, auf den Arm nehmen und hört von Michael Lauke, dass alles soweit gut gelaufen ist.
Das Kind ist regelrecht und fit entwickelt worden und hat keine kinderärztliche Versorgung benötigt.
Das ist ja jetzt mal eine wunderbare Nachricht. Ja,
klar, und die muss Dominik natürlich auch gleich mit dem Rest der Familie teilen. Alle haben mitgefiebert. Sarahs Vater Jörg Voss ist damals gerade mit seiner Partnerin im Urlaub und er ist schon informiert, dass es Komplikationen gegeben hat. Als dann der erlösende Anruf kommt, ist das natürlich eine Wahnsinnserleichterung.
Das Wetter war toll. Wir haben direkt auf diese Nachricht hin eine Flasche Zitre geköpft.
Klar, sowas muss natürlich gefeiert werden.
Genau.
Die Hoffnung der Ärzte war ja, dass mit der Geburt auch Sarahs Beschwerden verschwinden. Wie geht es ihr denn, als sie aus der Narkose aufwacht?
Ja, leider geht es ihr alles andere als gut. Denn die Kopfschmerzen sind nicht weg. Sie sind immer noch da. Und Sarah sagt, sie hat Schmerzen und sie erinnert sich, dann weiß ich noch, dass die Schwestern, die mein Bett schoben, zu mir sagten, na, was haben sie denn gedacht? So eine Geburt tut nun mal weh.
Aber Volker, doch nicht im Kopf.
Ja, ist schwer zu verstehen, aber so hat sie mir es erzählt und sie war auch also völlig irritiert und völlig verwundert. Und Dominik geht es natürlich auch so. Als Dominik zu ihr ins Zimmer kommt, da ist er trotz aller Freude schockiert, wie schlecht Sarah aussieht. Und sie kann zwar endlich den kleinen Tomte in den Arm nehmen, ihren Sohn kennenlernen und für einen Moment, glaube ich, steht auch die Welt still, aber leider viel zu kurz.
Sarah bekam von jetzt auf gleich super starkes Fieber.
Und in dem Moment, das weiß ich noch ganz genau, habe ich zum ersten Mal also richtig tief in mir gespürt, oh nein, das ist nicht gut, hier kann was nicht stimmen.
Hohes Fieber, woher kann das denn jetzt kommen, Volker? Eine Reaktion auf das Narkosemittel oder ist das jetzt ein Anzeichen für eine Infektion?
Naja, fest steht auf jeden Fall, ihr ganzer Körper glüht und Dominik, ihr Freund, ist natürlich alarmiert. Er fragt natürlich jeden, den er erwischen kann in dieser Situation und natürlich ist auch Michael Lauke dabei und der erinnert sich daran, dass ihm durch den Kopf ging, naja, Fieber kann schon hindeuten auf eine Infektion infolge der Operation. Eine Infektion vielleicht auch, die vor der Operation schon da gewesen ist und dann richtig zum Vorschein gekommen ist oder eben eine übergeordnete Infektion, die wir gar nicht kennen. Man merkt auch, dass er da, also, dass da eine gewisse Unsicherheit aus diesem Statement spricht.
Untersucht er das denn gleich und bekommt Sarah fiebersenkende Mittel?
Also sie bekommt sofort fiebersenkende Mittel und soll auch genau beobachtet werden. Es ist ja Wochenende, das ist ja meistens dann so, am Wochenende und am Sonntagmorgen, also am Morgen nach dem Kaiserschnitt, ist dann Chefarztvisite. Und Chefarzt Christoph Lindner ist gerade auf dem Weg zum Zimmer von Sarah Larsen.
Wir waren ungefähr direkt vor dem Zimmer dieser Patientin, die natürlich in den ersten 2 Tagen etwas intensiver überwacht wird. Und da ging die Tür auf und der Ehemann kam heraus, ganz aufgeregt.
Ja, er stößt nur hervor. Sarah hat einen Krampfanfall. Und tatsächlich, Sarah zittert. Sie kann ihren Körper gar nicht mehr kontrollieren. Das Ganze eben etwa 24 Stunden nach dem Kaiserschnitt.
Als ob ich plötzlich in so einen Traum verfalle und einfach irgendwie der Boden unter mir sich öffnet.
Ja, und Dominik, der erlebt das Ganze wie im Albtraum. Er kann sich noch erinnern, die Schwester hat sich mit aller Kraft auf Sarah geworfen.
Okay, also jetzt doch der befürchtete epileptische Anfall. Warum wirft sich die Krankenpflegerin denn jetzt dabei auf Sarah?
Na, vielleicht hat's Dominik in dieser Schocksituation genauso wahrgenommen. Auf jeden Fall, so habe ich das verstanden, versucht die Schwester spontan, Sarahs wirklich zitternde Gliedmaßen in den Griff zu bekommen, bevor sich Sarah selbst verletzt oder vielleicht sogar aus dem Bett fällt. Also zum Überlegen gibt es anscheinend überhaupt keine Zeit. Jetzt kann nur noch, wie in solchen Fällen, notwendig das Notfallteam helfen. Es geht blitzschnell. Und wer das einmal erlebt hat, also den Auftritt eines Notfallteams im Krankenhaus, das kommt einem wirklich vor, als wenn die Kavallerie kommt und Christoph Lindner ist mittendrin und sucht auch schon in diesem Moment nach einer Begründung.
In seltenen Fällen kann es auch noch nach der Geburt, nach der Entbindung, zu einem Krampfanfall kommen.
Die Ärzte kamen da mit Koffern rein und die Sachen flohen durch die Gegend.
Furchtbar, das als Angehöriger dann so miterleben zu müssen. Was vermuten die Ärzte denn, was diesen Krampfanfall ausgelöst hat?
Zunächst einmal spricht der Krampfanfall für die erste Vermutung der Ärzte. Präeklampsie bzw. Eklampsie. Für Christoph Lindner, der alles miterlebt, gibt es in diesem Moment eigentlich keine zwei Meinungen. Also für mich, sagt er, und für uns war der Fall erstmal klar, es war eine Eklampsie. Eklampsie ist ja ein Krampfanfall, verursacht durch eine Krankheit, die durch die Schwangerschaft ausgelöst wird.
Was hat das denn jetzt für Konsequenzen? Wie wird Sarah behandelt?
Also sie kommt flugs und sofort auf die Intensivstation. Und ab diesem Zeitpunkt weiß sie selbst gar nicht mehr, wie ihr geschieht. Später hat sie mir gesagt, ich erinnere mich zwar so an einzelne Ereignisse, aber ich könnte die überhaupt nicht mehr auf einer Zeitlinie chronologisch korrekt hintereinander einordnen. Und natürlich hat auch Michael Lauke sofort vom Krampfanfall erfahren. Und auch er kommt jetzt ins Grübeln, denn Sarahs Blutwerte passten ja eigentlich nicht zu einer Präeklampsie.
Da ist noch was anderes im Gange. Und trotzdem hatten wir in dem Moment ja noch immer nicht die Diagnose. Also Diagnose heißt ja auf Deutsch Durchblick. Und davon konnte gar keine Rede mehr sein.
Das ist ein sehr ehrliches Statement. Wenn er das damals der Familie genauso gesagt hat, gab es sicher große Aufregung.
Ja, also Sarahs Vater Jörg Voss, der hat inzwischen erfahren, wie es um seine Tochter steht und der Urlaub mit Sidro in Frankreich ist natürlich abrupt zu Ende.
Wir haben sofort die Sachen gepackt und sind nonstop nach Hamburg gefahren. Sie lag auf der Intensivstation und hing an wahnsinnig viel Schläuchen und Kabeln und war bedingt ansprechbar.
Die Intensivstation wird geleitet von Oberarzt Dr. Patrick Brauer. Und seine erste Maßnahme, er will sofort Sarah Larsens Gehirn untersuchen lassen.
Warum? Was ist sein Verdacht?
Na, zunächst einmal will er andere schwerwiegende Ursachen ausschließen. Sarah Larsen hätte ja einen Hirntumor zum Beispiel haben können, der Kopfschmerzen macht und auch Krampfanfälle auslöst oder eine Epilepsie. Wobei ja der Blick in die Unterlagen zeigt, dass Sarah gar keine Vorgeschichte hat. Es kann auch mal ein Gefäßverschluss, eine Thrombose im Gehirn sein. Es kann ein geplatztes Gefäß sein. Also diese Dinge müssen allesamt ausgeschlossen werden. Also folgt sofort eine Bildgebung, ein MRT.
Wir haben die Patientin zügig einer Kernspintomographie Untersuchung zugeführt.
Das ist jetzt die Stimme von Patrick Brauer.
Genau, und jetzt kommt schon wieder ein neuer Name. Der macht nämlich direkt eine Staffelübergabe an Stefanie Hollmann.
Okay, das Team wird immer größer. Wer ist diese neue Kollegin? Auch eine Ärztin?
Ja, Stefanie Hollmann ist Radiologin. Sie arbeitet im Klinikum und erinnert sich ganz genau an die Untersuchung. Ihr ging's nicht gut. Sie war nicht ganz bei Bewusstsein oder zumindest nicht so richtig ansprechbar.
Sie redet von Sarah Larsen.
Genau. Und Sarah, also die hatte ja auch diese starken Kopfschmerzen. Und deswegen erinnert sich die Stefanie Hollmann, deswegen war die Untersuchung auch so ein bisschen schwierig, weil in der Untersuchung müssen die Patienten natürlich sehr ruhig liegen bleiben. Das dauert ja so ungefähr 20-30 Minuten und auch das war bei ihr kompliziert, hat aber dann irgendwie einigermaßen gut geklappt. Sie ist übrigens nicht die Einzige, die gebannt auf die Bilder schaut. Es muss ziemlich eng gewesen sein in dem Raum. Mit dabei waren der Anästhesist, die Gynäkologen und der Intensivmediziner. All die haben aufmerksam hingeschaut.
Dass alle dabei sind, das bedeutet, alle sind tief besorgt.
Extrem.
Was ist denn auf diesen Bildern jetzt zu sehen?
Ja, also auf den ersten Blick, die MRT-Bilder sind tatsächlich auffällig. Was die Radiologin auf dem Bild erkennt, das erscheint ihr äußerst ungewöhnlich.
Auf den ersten Bildern sah man letztendlich schon Veränderungen im Gehirn. Die Hirnrinde war insbesondere im rechten Schläfenlappen geschwollen.
Also in einzelnen Sequenzen stellt sich die Hirnrinde auf diesem Bild auf der rechten Seite deutlich heller dar. Und sie vergleicht das mit der Gegenseite und da sieht es aber ganz normal aus.
Eine Schwellung im Gehirn, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht lange drüber sprechen. Das ist natürlich immer schlecht. Was kann denn bei Sarah Larsen dahinter stecken?
Also die gute Nachricht in diesem Moment ist, kein Tumor, keine Blutung, beides sähe anders aus. Hm. Und bei einer Eklampsie, bei einem Krampfanfall, kann es tatsächlich auch zu Veränderungen oder zu Schwellungen von Gehirnanteilen kommen. Das betrifft dann aber meistens andere Gehirnanteile, da ist sich Stefanie Hollmann ganz sicher, und nicht so eindeutig den Schläfenlappen. Und die Schwellung an genau dieser Stelle im Gehirn, die spricht eher für eine Infektion.
Okay, also neuer Verdacht. Mhm. Das bedeutet, Erreger könnten Sarahs Gehirn angegriffen haben und dort eine Entzündung und Schwellung ausgelöst haben, eine Enzephalitis. Dahinter stecken ja oft Viren oder Bakterien, seltener auch mal Pilze. Häufig sind zum Beispiel die FSME-Enzephalitis, durch Zecken übertragen, kennen viele. Masern kann sowas machen, Herpesviren können sowas machen. Manchmal befallen aber auch Bakterien das Gehirn. Wir hatten hier bei Abenteuerdiagnose zum Beispiel schon öfter Fälle von Neuroborreliose.
Richtig, ja.
Also eine Infektion, die auch durch einen Zeckenstich übertragen wird und Nerven und das Gehirn befallen kann. Kann die Radiologin das denn aufgrund der Bilder bei Sarah schon genauer eingrenzen?
Na, zunächst einmal vermutet Stefanie Hollmann, dass bestimmte Viren tatsächlich dahinter stecken. Viren, die Fähigkeit haben, lange im Körper zu verweilen und die sich theoretisch auch ins Gehirn ausbreiten können. Und dieser Vermutung muss das Intensivteam um Patrick Brauer sofort nachgehen. So schnell, dass Vater und Freund, also alle, die mitfiebern in diesem Moment, kaum nachkommen.
Ich habe mich ums Kind gekümmert und die ganze Kommunikation, was mit Sarah ist. Und ich hatte ganz begrenzte Informationen, ich denke mal auch bewusst.
Um den neuen Verdacht zu erhärten, soll auf Anregung der Radiologin bei Sarah eine Lumbalpunktion durchgeführt werden.
Also eine Nervenwasseruntersuchung haben wir hier ja auch schon öfter erklärt. Das Gehirn und das Rückenmark werden von einer klaren Flüssigkeit, dem Nervenwasser, umspült. Und bei einer Nervenwasserpunktion oder Liquorpunktion wird mit einer ganz feinen Nadel eine winzige Menge Nervenwasser aus dem Rückenmarkkanal entnommen und dann untersucht. Denn wenn das Gehirn entzündet ist, dann finden sich oft auch im Nervenwasser Entzündungszeichen.
Und Stefanie Hollmann ist sich einfach aufgrund der Bilder sehr sicher, dass Sarah eine Enzephalitis hat. Und ihre Hoffnung ist eben in diesem Fall, im Nervenwasser selbst den Erreger dingfest machen zu können. Und die Probe wird dafür ins Labor des UKE geschickt.
Man kann sich die Zellzahl im Hirnnervenwasser anschauen. Und dann muss man weitere Untersuchungen machen und kann dann direkt den Erreger nachweisen. Das dauert aber einige Tage.
Wie entwickelt sich in der Zeit in Sarahs Zustand, der ja ziemlich kritisch ist? Das muss eine furchtbare Wartezeit für ihre Familie gewesen sein.
Naja, absolut, ein Albtraum natürlich. Und es dauert ja dann eben auch 2 Tage. Dann sind die Ergebnisse aus dem UKE da. Doch zur Enttäuschung fallen sie für Stefanie Hollmanns Verdachtsdiagnose viel zu niedrig aus. Die Zellzahl im Hirnnervenwasser ist nur ein wenig erhöht, aber nicht so hoch, dass sie sofort sagen könnte, das ist typisch für eine virusbedingte Enzephalitis.
Heißt das, ihr Verdacht ist damit widerlegt? Oder deuten die Werte zumindest in irgendwie eine andere Richtung?
Das ist so dazwischen. Die Werte passen weder zu einer viralen noch zu einer bakteriellen Enzephalitis. Aber Stefanie Hollmann will ihren Verdacht nicht kampflos begraben. Da sind ja einerseits die Symptome, Erschöpfung, Kopfschmerzen, das hohe Fieber, der plötzliche Krampf, die Apathie danach. Und dazu die typischen MRT-Bilder, ihre ärztliche Erfahrung und vielleicht ja auch ihre Intuition, die sagen ihr, dass all das sehr gut zu einer Hirnentzündung durch bestimmte Viren passt, nämlich durch Herpesviren. Und jetzt überlegt sie ganz intensiv, warum sich das im Sarahs Nervenwasser nicht gezeigt hat und stößt dabei tatsächlich auf eine mögliche Erklärung.
Sie hatte ja im Rahmen dieses Notfall-Kaiserschnitts wohl auch schon eine Spinalanästhesie bekommen.
Die Teilnarkose vor dem Kaiserschnitt. Dabei wurde ein Betäubungsmittel in den Rückenmarkskanal gespritzt. Ist jetzt die Vermutung von Stefanie Hollmann, dass das Auswirkungen aufs Nervenwasser gehabt hat, dass das die Werte verfälscht hat?
Ja, das ist nicht nur ihre Vermutung, denn also in diese Vermutung stimmt auch Patrick Brauer ein.
Diese Punktion alleine konnte bereits gewisse tatsächlich im einfachen Labor sichtbare Veränderungen in der Liquordiagnostik durchaus entsprechend beeinflusst haben.
Das war nun wieder Patrick Brauer, der Leiter der Intensivstation, und der tauscht sich wiederum jetzt mit Christoph Lindner aus. Die Ärzte diskutieren sehr heftig, wie es jetzt weitergehen soll. Ist es vielleicht sinnvoll, die Liquoruntersuchung zu wiederholen? Sprechen die Befunde nun für Herpesviren oder doch für eine schwangerschaftsbedingte Eklampsie? Und da gibt es tatsächlich 2 Lager.
Wenn man sieht in Zusammenschau der Bilder und der Symptome der Patientin, das sieht, muss man schon sagen, dass die der dringende Verdacht auf eine Herpes-Enzephalitis bestand.
Das haben wir ehrlicherweise gesagt zunächst nicht geglaubt, weil natürlich häufig ist es häufig und selten ist es selten. Und die Eklampsie kommt immerhin in einem Fall auf 1000 Schwangere vor. Eine Herpes-Enzephalitis in der Schwangerschaft auf einen Fall von 2 oder 3 Millionen.
Beide Seiten, also Stefanie Hollmann und Professor Christoph Lindner, haben also gute Argumente. Wer setzt sich jetzt am Ende durch?
Ja, das Seltene eher, nicht das Häufige. Stefanie Hollmann schaut sich nochmal den Laborbericht an, noch einmal die MRT-Bilder. Sie diskutiert viel mit Patrick Brauer, schreibt dann ihren Befund und empfiehlt dringend, die Nervenwasseruntersuchung wiederholen zu lassen. Und sie setzt sich durch. Noch einmal wird eine Probe von Sarahs Gehirnwasser entnommen und ins Labor geschickt. Und wieder dauert es 2 bis 3 Tage. Genau kann sich da auch Stefanie Hollmann nicht mehr erinnern. Aber diese zweite Probe ist positiv. Diesmal sind Erreger im Nervenwasser nachweisbar. Herpesviren.
Eine Infektion mit Herpes-Simplex-Viren löst bei den meisten Menschen die typischen Herpesbläschen an Lippe oder Nase aus. Nach der akuten Infektion können sich die Viren in den Nervenzellen des Rückenmarks einnisten und dort eine Art Winterschlaf halten. Bietet sich eine günstige Gelegenheit, etwa weil das Immunsystem durch Stress oder eine Krankheit geschwächt ist, werden sie plötzlich wieder aktiv. In sehr seltenen Fällen wandern sie über den Riechnerv bis ins Gehirn und greifen dort die Nervenzellen an. Eine hochgefährliche Herpes-Simplex-Enzephalitis.
Wenn man diese Erkrankung nicht behandelt, dann führt die in 70-80% zum Tod.
Herpes-Enzephalitis vom Typ 1 war einfach, sagen wir mal so, die Punktlandung der radiologischen Kollegin.
Boah, richtig gut, dass Stefanie Hollmann da ihrer Intuition vertraut hat und die Kollegen überzeugt hat. Alle Achtung, wie groß war denn die Erleichterung bei Sarahs Familie in dem Moment?
Ja, ich weiß es also von diesem direkten Moment nur von ihrem Vater Jörg Voss, den wir damals interviewt haben. Und der erlebte natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Kann sich aber auch so über die Diagnose im ersten Moment nicht sofort aus ganzem Herzen freuen.
Er sagte ja, wir können ihr aber hier nicht helfen. Wir brauchen dafür eine Neurologie, die haben wir nicht. Und meine Tochter würde jetzt verlegt werden.
Denn Sarah Larsen muss sofort in eine neurologische Klinik. Und die gibt es eben nicht im Agaplesion, aber im UKE, mit dem die Ärzte in solchen Fällen eng zusammenarbeiten.
Also der Hamburger Uniklinik.
Richtig. Patrick Brauer fährt selbst im Krankenwagen mit. Ich habe ihn nochmal gefragt. Und er sagt, zu diesem Zeitpunkt hatten wir einfach gerade keinen Notarzt bzw. Notarztwagen. Und das natürlich, allein die Tatsache, dass wirklich der Patrick Brauer direkt sich mit in den Wagen schmeißt, das hinterlässt natürlich bei Dominik, Sarahs Freund, einen großen Eindruck.
Er hat gesagt, ich fahre damit. Also da gab es auch keinen Drum und Dran. Da habe ich gedacht, hier, das ist echt ernst, habe ich gedacht.
Zum Glück hat Sarah Larsen schon prophylaktisch ein Mittel gegen den Herpesvirus bekommen. Im UKE geht es dann weiter mit der antiviralen Herpestherapie.
Wie schwierig ist diese Therapie denn? Wir sprechen hier ja im Podcast immer sehr ausführlich über die Diagnostik und den Weg bis zur Diagnose. Aber von der Diagnose bis zum Gesundwerden ist es ja oft ein genauso langer und auch sehr anstrengender Weg.
Ja.
Wie ist das bei Sarah?
Also ich habe Sarah Larsen nochmal gefragt und tatsächlich kann sie sich wirklich erst an die Reha wieder erinnern, an die Zeit in der Reha. Ansonsten nur an die Tatsache, das Letzte, an das sie sich erinnern kann, dass ihr ein zentraler Venenkatheter gelegt wurde. Dominik dagegen, der kann sich besser erinnern. Zum Beispiel, dass er gleichzeitig mit dem neugeborenen Tomte auch ins UKE kommen muss. Im Taxi, mit Babyschale. Und auch Tomte muss natürlich auf die Viren untersucht werden, zum Glück negativ. Und Dominik weiß auch noch, dass ihm eine nette Schwester Beruhigungstabletten gegeben hat und Freunde gesagt haben, Mensch, Dominik, könntest jetzt vielleicht auch mal wieder duschen gehen. Eine harte Zeit für ihn natürlich auch Sarah in dem einen Gebäude im UKE, Tomte im anderen und immer wieder die Frage, schlägt dieses Medikament an? Und das wusste man tatsächlich in den ersten 48 Stunden nicht. Das erste Durchatmen war dann in dem Moment, wo gesagt wurde, hey, das Medikament schlägt an, das kriegen wir hin. Also so langsam findet auch Dominik wieder zurück und er merkt, die Ärzte in der Neurologie des UKE bekommen die lebensgefährliche Krankheit in den Griff. Nach 10 Tagen kann Sarah die Intensivstation verlassen, aber von ganz gesund ist sie noch ziemlich weit entfernt.
Tatsächlich habe ich da keinerlei Erinnerung. Also es war irgendwann, als es mir wieder einigermaßen gut ging, also als ich wieder einigermaßen klar war, zeigte meine Mutter mir mal Bilder. Ganz furchtbar sah es aus und dann auf mir drauf so ein winziger Säugling.
Oh je, wie lange dauert es denn, bis sich ihr Gehirn wieder ganz erholt hat, bis sie sich wieder zurechtfindet, sich erinnert, sich um den kleinen Tomte kümmern kann?
Ja, sie fühlt sich ja eine ganze Weile noch so richtig verwirrt. Und sie muss sogar überlegen halt, wie sie ihre Klamotten anzieht, also ob sie sie richtig rum anzieht, und sagte noch, ich weiß noch, wie ich mein T-Shirt in der Hand hatte und dachte, Mensch, da sind so viele Löcher, wo soll ich das jetzt reinstecken oder was soll ich da reinstecken, keine Ahnung. Und dass Dominik ihr dabei helfen musste, und tatsächlich waren das natürlich auch Momente, wo sie beide mal wieder ein bisschen lachen konnten, so traurig es eben auch ist, aber es war irgendwie so, sagt Sarah, dass wir einen Säugling hatten und dass da gewisse Parallelen waren. Also er musste ihn anziehen und mir beim Anziehen helfen. Und das war schon so ein bisschen so die Tragikomik der Geschichte, die aber auch dann dazu geführt hat, dass beide wieder ein bisschen lachen konnten.
Und Lachen ist ja bekanntlich eine sehr wirksame Medizin. Toll, dass sie das als Familie dann so gemeinsam gemeistert haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber in der ersten Zeit ist die Angst bei den beiden natürlich noch sehr lebendig, ist wirklich alles überstanden. Und einige Wochen später sucht das Paar dann einen ausgewiesenen Experten auf, den Neurologen Professor Manuel Friese. Das ist einer, der sich vor allen Dingen mit seltenen Krankheiten beschäftigt. Und er soll ihnen Empfehlungen geben. Er soll sie vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Er soll ihnen sagen, wie es weitergeht.
Mein Partner fragte Dr. Friese, wird meine Frau denn jemals wieder ganz gesund werden? Und er guckte uns beide irgendwie lächelnd an und sagte, sie sind doch gesund.
Oh boah, das ist total schön. Ja. Also wenn jemand, der so viel Wissen hat dann über diese Krankheit und ja auch über Sarahs Zustand, das so klar sagt, das hat den beiden hoffentlich Absolut. Die letzten Ängste genommen. Sowas zu erleben ist ja auch ein Trauma. Das muss ja auch erstmal verarbeitet werden.
Aber ich glaube, dieses Gespräch, das muss unheimlich wichtig gewesen sein. Sind beide völlig euphorisiert aus dem Termin gekommen und hatten dann auch das Gefühl, jetzt haben wir wirklich das Gröbste geschafft. Und wir haben es ja gehört, Sarah Larsen ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle gegangen. Und jetzt geht es so langsam Schritt für Schritt aufwärts. Ihr Kind ist gesund. Sie kann erstmal das Muttersein genießen und wieder bei sich ankommen. Und der erste Geburtstag von Tomte ist dann auch ein ganz, ganz besonderer Tag und wird so gefeiert, als wenn Ostern und Heiligabend auf einen Tag fallen. Eigentlich hätte, erinnert sich jetzt Sarah im Nachhinein, eine kleine Kaffeetafel erreicht, aber wir haben da mit sehr vielen Leuten, mit glaube ich 60 Leuten gefeiert, haben alle eingeladen, die gesamte Familie, Freunde, alle, die mitgezittert haben, irgendwie daran beteiligt waren. Ja, und bei diesem Fest, und jetzt kommt's, haben wir auch unsere Verlobung bekannt gegeben.
Sehr schön. Der Fall, Volker, liegt ja jetzt schon einige Zeit zurück. Wie geht's Sarah Larsen denn heute und wie geht's Tomte?
Ja, ich hatte die Gelegenheit, mit Sarah Larsen zu sprechen, und sie hat mir dann auch eine sehr schöne Sprachnachricht geschickt.
Zuallererst natürlich haben uns die Ereignisse sehr geprägt als Familie, aber rückblickend würde ich sagen, eher zum Positiven. Wir haben uns seitdem relativ kompromisslos alle oder auf jeden Fall viele unserer Träume erfüllt. Also uns geht es sehr, sehr gut. Wir haben auch noch Nachwuchs bekommen. da wussten wir lange nicht, ob wir uns das trauen. Aber Tomte hat 2020 einen kleinen Bruder bekommen, bei dem ich eine ganz tolle Geburt hatte. Alles wunderbar war. Wir direkt nach der Geburt nach Hause konnten. Also alles so, wie wir es uns schon bei Tomte erträumt hatten. Darüber sind wir sehr, sehr froh.
Tja. Och Mann, Volker, das ist ja jetzt richtig was fürs Herz.
Ja, ein richtig schönes Happy End, finde ich auch.
Eine richtig dramatische Geschichte mit einem tollen Happy End. Danke fürs Erzählen.
Gerne.
Und wir wünschen der Familie natürlich weiter alles Gute. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Oh. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt oder vielleicht sogar selber eine ähnlich dramatische Diagnosegeschichte erlebt habt, dann schreibt uns gerne an abenteuer-diagnose@ndr.de. Und wenn ihr nach dieser Folge jetzt denkt, okay, das war super, aber was höre ich jetzt? Dann empfehle ich euch den Podcast Die Lösung, ein Psychologie-Podcast vom BR. Host Verena bespricht mit der Psychologin und Verhaltenstherapeutin Maren Wiechers die kleinen und großen psychischen Probleme des Alltags. Bleiben wir ein Leben lang gleich? Wie sehr prägen uns unsere Eltern? Welche Werte sind wirklich wichtig? Und wie komme ich möglichst unbeschadet durch echte Krisen? Immer wieder laden Verena und Maren dazu auch spannende Gäste ein, zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes, und genau da findet ihr auch den Link zu unseren Fernsehfolgen von Abenteuerdiagnose in der ARD Mediathek. Das war jetzt der kleine Rausschmeißer. Wir knipsen hier gleich die Mikrofone aus und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Volker.
Tschüss, Anke, und tschüss.
Und bis dann.
RD